Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Doch, ich würde sagen, England ist immer noch die Nummer 1 in Europa. Es ist schon ungewöhnlich, wenn mal eine englische Mannschaft rausfliegt mittlerweile. Das ist schon eine Schlagzeile wert. Wir werden auch sicher in der Zukunft weiter Halbfinals erleben, gerade in der Champions League, wo 3, vielleicht sogar 4 Mannschaften aus der Premier League kommen. Also die einfach die finanzielle Kraft der Liga. Schwierig, glaube ich, die britische Phalanx oder die englische Phalanx auf Dauer zu brechen. Dafür sind sie einfach zu stark.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die Europapokaltage sind sicherlich noch ganz frisch in eurer Erinnerung. Deutschland hat England geschlagen. Eintracht Frankfurt setzt sich gegen West Ham United durch und steht im Endspiel der Europa League. Glückwunsch dazu. Manchester City fliegt raus bei Real Madrid. Ist der englische Fußball nicht mehr die Nummer 1 in Europa? Ist da gerade was in Bewegung? Ändert sich da was? Ja, es ist mehr eine rhetorische Frage, denn ich glaube, ihr werdet auch reflexartig sagen, nee, was soll sich denn da ändern? Die haben keine 50-plus-1-Regel, da können Investoren kommen, Geld investieren, Vereine auch verändern, das Logo, die Vereinsfarben, wenn sie keinen Bock mehr haben, dann gehen sie wieder weg. Man sieht es gerade bei Newcastle United, die Scheiß haben Millionen investiert, werden das weiterhin tun und die Fans sagen, ja, jetzt packen wir mal die Großen an und jetzt werden wir auch mal englischer Meister. Alles das geht in der Bundesliga nicht. Wie weit kann die Bundesliga mithalten, gegenhalten, vielleicht auch mal die Nummer 1 in Europa werden oder haben wir echt überhaupt keine Chance, die Engländer mal wegzudrängen von dieser Position Nummer 1? Viele Fragen. Ich habe einen Gast, den ich heute begrüßen darf, Raphael Honigstein, ein England-Experte schlechthin. Seit 30 Jahren wohnt und lebt er in London, verfolgt dort natürlich den englischen Fußball, schrieb für den Guardian über den deutschen Fußball und für die Süddeutsche Zeitung über den englischen Fußball und ist jetzt bei The Athletic als Journalist tätig, außerdem mittlerweile für den Spiegel. Also wenn einer Fußball und England und Experten zusammenrechnet, dann kommst du auf die Antwort, auf die Lösung. Raphael Honigstein, und er ist heute mein Gast. Mit ihm spreche ich also über die Frage, warum ist der englische Fußball so dominant? Warum kommt die Bundesliga nicht dran, nicht drauf, nicht dran vorbei? Oder wird sich das doch mal ändern? Bevor ihr das Interview hört, noch mal kurz meine Vita. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Habe mehr als 1400 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert. Arbeite aktuell für Sky und das Sportradio. Habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Und jetzt das Gespräch mit Raphael Honigstein, dem England-Experten, über den englischen Fußball. Warum sind die die Nummer 1 in Europa oder sind sie es nicht mehr so lange, weil die Bundesliga endlich mal aufholen kann? Raphael Honigstein darf ich begrüßen. Ich glaube, wenn es um englischen Fußball geht, dann kommt dieser Name automatisch dazu. Raphael Honigstein, du weißt es natürlich viel besser, wie deine Vita aussieht, aber wenn ich jetzt richtig weiß, seit 30 Jahren lebst du mit deiner Familie schon in London, bist dort als Journalist einmal für die Engländer über den deutschen Fußball aktiv, für die deutschen Leser über den englischen Fußball. Also du deckst quasi beide Seiten ab. Wie fühlt man sich denn als Deutscher in England über diese lange Zeit? Bist du da schon ein bisschen anglisiert worden irgendwie?
Ja, natürlich, man kann das nicht vermeiden, plötzlich Vorlieben für Tee und komisches Bier zu entdecken an sich. Aber ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, dass mir in den letzten Jahren so ein bisschen die Liebe nicht abhandengekommen ist, aber sie hat auch ein bisschen gelitten unter den merkwürdigen Entscheidungen hier, die politisch gefallen sind. Brexit hat mir schon sehr zugesetzt und auch mit der derzeitigen Regierung bin ich persönlich sehr, sehr unglücklich. Also ich dachte immer eigentlich, die Briten wären somit das vernünftigste Volk der Welt. Das war vielleicht oder ist zumindest zurzeit nicht unbedingt der Fall. Aber ansonsten natürlich London. Es gibt schlimmere Schicksale, als da knapp 30 Jahre zu wohnen mittlerweile.
dort zu wohnen und zu arbeiten, wo gerne Leute hin möchten aus Deutschland heraus, London, wenigstens mal ein Wochenende und gerne mal ein Fußballwochenende. Und jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Als wir uns beide verabredet haben für ein Gespräch, da war so die Idee von mir zu sagen, Mensch, lass uns doch mal drüber reden, über diesen tollen Fußball in England, diesen dominanten Fußball. Warum sind die Engländer Nummer eins in Europa? Und jetzt sind sie ganz frisch raus mit Manchester City aus der Champions League, mit West Ham United aus der Europa League. Ist das gar nicht mehr so, dass man sagen muss, England ist immer noch die Nummer eins in Europa?
Doch, ich würde sagen, England ist immer noch die Nummer eins in Europa. Es ist schon ungewöhnlich, wenn mal eine englische Mannschaft rausfliegt mittlerweile. Das ist schon eine Schlagzeile wert. Wir werden auch sicher in der Zukunft weiter Halbfinals erleben, gerade in der Champions League, wo drei, vielleicht sogar vier Mannschaften aus der Premier League kommen. Also die einfach die finanzielle Kraft der Liga gepaart mit Expertise, wirklich die besten Trainer der Welt dort tätig, die macht Erfolg eigentlich unausweichlich. Und klar, es gibt mal nur wieder mal ein schlechtes Jahr oder Ausreißer, aber man muss sich einfach daran gewöhnen, dass die besten Spieler, die besten Trainer und dann eben auch die besten Mannschaften alle in England spielen. Die Spanier halten noch so ein bisschen dagegen. Selbst Bayern hat es leider in den letzten beiden Jahren nicht mehr geschafft, da wirklich Paroli zu bieten. Also ja, es ist schon schwierig, glaube ich, die britische Phalanx oder die englische Phalanx auf Dauer zu brechen. Dafür sind sie einfach zu stark.
Auf Dauer. Ja, das ist natürlich ein zeitlicher Begriff, den man so in Tagen und Monaten und Jahren gar nicht umrechnen kann. Aber es macht wenig Hoffnung, dass sich das ändern wird. Jetzt hast du gesagt, das Geld. Also man kommt immer mit dem Spruch und sagt, das Geld spielt, schießt auch Tore. Das scheint ja wirklich so zu sein. Also dort, wo die Milliarden reingehen in die Vereine, wo neue Besitzer, wir haben das Thema bei Chelsea FC gerade, investieren, da kommen wir in Deutschland nicht dran. Da kam Paris mal dran und kann es auch nicht umsetzen. Die Spanier sowieso nicht. Warum gehen diese Geldgeber alle nach England? Was zieht die dorthin? Ist es das Konstrukt der Vereine, dass man das da machen kann und in anderen Ländern eben nicht?
Ja, das ist auf jeden Fall einmal das Hauptthema. Du kannst einfach Vereine wie Firmen ganz normal kaufen und verkaufen. Das ist schon immer so gewesen. Ich erzähle gerne die Geschichte von Chelsea, die vor gut 100 Jahren wirklich als Investorenverein gegründet worden. Da gab es Geschäftsmänner, die gesagt haben, oh, Fußball, Trendsport, gefällt mir. Wir bauen Stadion und dann suchen wir uns eine Mannschaft. Die Leute werden schon kommen. Und genauso wurde Chelsea einfach aus dem Boden gestampft. Und mittlerweile natürlich ein großer Traditionsverein. Ähnliche Geschichten gibt es zu vielen Vereinen. Und man hat sich hier lange daran gewöhnt, dass es eben darauf ankommt, wie viel Geld mein Eigentümer hat. Das hat eine direkte Relevanz auf meine Fähigkeiten, Trophäen zu gewinnen, gute Spieler zu akquirieren. Und deswegen ist diese Hemmschwelle vor Geld, auch vor neuem Geld, viel, viel geringer als in Deutschland. Das ist eine ganz andere Beziehung dazu. Die Leute sind eher darauf ausgerichtet, sich zu freuen, wenn neue Investoren kommen, weil sie sich von denen nicht zu Unrecht in der Regel eben Investitionen versprechen und damit mehr Erfolg und mehr Erfolgschancen. Also das ist der Hauptgrund. Und der zweite Grund hängt damit natürlich zusammen, dass die Premier League so eine Art globale Super League ist mit sehr, sehr vielen ausländischen Eigentümern, mit sehr, sehr vielen ausländischen Trainern und Spielern und da jeder irgendwo einen Teil davon haben möchte, sei es aus politischen Gründen wie die Golfstaaten, sei es aus persönlichen Gründen, weil man vielleicht einfach Fußball toll findet und sich da als Mäzen betätigen will oder wie bei den amerikanischen Eigentümern wirklich knallharte Geschäftsinteressen, wo man schon vor langer Zeit erkannt hat, dass eigentlich der englische Fußball noch unterbewertet ist und da eingestiegen ist zu relativ günstigen Preisen. Und jetzt sieht das so ein Verein wie Chelsea wahrscheinlich über 2 bis 3 Milliarden Euro über den Tisch gehen wird. Also es ist einfach die Liga, wo am meisten Geld bewegt wird, wo am meisten Geld reinkommt. Und es führt so im Duktus des ehemaligen Chefs der Premier League, Richard Scudamore, zu einem goldenen Kreislauf. Geld zieht immer mehr Geld an. Und es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, für andere Ligen da auch nur annähernd mitzuhalten, weil sie einfach die Voraussetzungen nicht dafür haben.
Wir haben gerade aktuell beim AC Mailand die Diskussion, dass Investcor aus Bahrain wohl bereit ist, da 1,1 Milliarden zu investieren. Jetzt hat gerade Chelsea gesagt, mit 3 Milliarden, also mit 1,1 brauchst du in England nicht anzukommen. Das ist dann eher ein Verein, den du im unteren Tabellenbereich kaufen könntest. Aber oben bei den großen, fantastischen Vieren wirst du mit 1,1 Milliarden nur ausgelacht, oder?
Ja, dafür könnte man sich vielleicht einen der Flutlichtmasten kaufen. Danach wird schon knapp. Das ist einfach eine Folge der wirtschaftlichen Attraktivität und auch einfach der Summe der Gelder, die umgesetzt wird. Die TV-Verträge spülen jährlich so Pi mal Daumen 3 Milliarden Euro ein. Das ist so das knapp das Dreifache von dem, was in der Bundesliga umgesetzt wird. Und dementsprechend möchte da jeder sich ein Stück vom Kuchen abschneiden, wenn es geht.
Ja, aktuell haben wir die Diskussion wieder. Die DFL plant in Deutschland eben eine andere Struktur. Man weiß noch gar nicht so genau, was sie wollen. Scheint mehr Free-TV zu geben, aber gibt es natürlich auch keinen Sender, der das große Geld bezahlen kann. Kann man gespannt sein. Also alles will nach England, alles will das Geld dort investieren, weil es auch reinvestiert wird. Also Einnahme ist fast generiert und garantiert für die Investoren, die sich da engagieren. Nun haben wir einige Beispiele. Du weißt es besser. Ich meine, ist es Hull City gewesen, wo so ein Asiate kam, hat gesagt, ich kaufe den Verein, aber erstmal die Vereinsfarben weg, den Löwen rausgenommen und ihm ein anderes Tier, sein Symbol aus seinem Unternehmen da reingesetzt in das Vereinslogo, erstmal alles anders gemacht. Ist da der Nachteil? Ja, zum einen die Frage, weißt du, ist es Hull City oder ist es ein anderer Verein?
Ja, diese Problematik gab es bei Hull City, aber es sind nicht die einzigen. Bei Swansea war es ein ähnliches Thema, als der neue Eigentümer kam und erstmal die Vereinsfarben geändert hat, weil Rot ist die Glücksfarbe im asiatischen Raum, das Blau hat ihm nicht gefallen. Also da gibt es immer wieder solche Geschichten und leider auch wirklich abschreckende Beispiele von Vereinen, die natürlich unter schlechten Eigentümern leiden und wenn es schlecht läuft, auch ganz pleite gehen oder zumindest in die sportliche Belanglosigkeit abstürzen. Oldham Athletic ist das jüngste Beispiel, die sind gerade aus der 4. Liga abgestiegen in den Amateurfußball. Die waren Gründungsmitglied der Premier League vor 30 Jahren, einfach aufgrund der sehr schlechten Vereinsführung, die die haben. Und leider, das ist natürlich wirklich die große Kehrseite der Medaille, ist, dass man als Eigentümer ja nicht auf Stimmen der Fans angewiesen ist, anders als in Deutschland, wo man, wenn man den Verein wirklich schlecht führt, dann das Problem haben könnte, dass man bei der nächsten Mitgliederversammlung einfach abgewählt wird oder ein Gegenkandidat zumindest Druck ausübt. Das gibt eben nicht, weil man als Fan nur die Mittel hat, die ein Kunde hat. Man kann sich weigern, hinzugehen, man kann sich weigern, Trikots zu kaufen, hat aber keine rechtliche Handhabe, irgendwie die Geschicke des Vereins mitzubestimmen. Also das ist das große Problem dieses Systems. Es ist so ein bisschen eine Lotterie. Du kannst gute Eigentümer haben, du kannst Glück haben mit Leuten, die sehr viel Geld reinbuttern, die das schlau machen, die gute Leute engagieren, und du kannst auch Pech haben mit Leuten, die eher das Geld rausziehen, schlechte Leute dort engagieren, schlechte Entscheidungen treffen, und wenn du Pech hast, steigst du ab oder gehst sogar pleite. Also das ist das Problem, und es ist auch das Problem immer mal wieder gewesen, dass Eigentümer kamen, aber dann gar nicht investiert haben, sondern eigentlich nur die Umsätze der Vereine benutzt haben, um sich selber zu bereichern, und haben damit vielleicht die Darlehen getilgt, die sie von der Bank aufgenommen haben für die Übernahme. Aber der Verein hatte davon gar nichts. Also da kann man eigentlich nicht von Investoren sprechen, sondern das wäre eher das Heuschreckenprinzip, dass der Verein dann darunter leidet, wenn ein neuer Eigentümer kommt. Also das sind alles Gefahren und Dinge, die man auch wirklich berücksichtigen muss. Das ist das große Problem, das ist auch das große Thema, das dazu führt, dass englische Fans, britische Fans immer mal wieder neidisch auf die Bundesliga schauen, wo es ihnen dieses Mitspracherecht gibt, wo es 50+1 gibt. Aber es gibt gleichzeitig natürlich auch mehr Fans oder wahrscheinlich zumindest genauso viele, die sagen, naja, das ist mir am Ende egal. Solange mein Verein gewinnt, kann ich damit klarkommen, dass ich nicht den Vorstandsvorsitzenden oder den Präsidenten selber wählen kann.
Ich hatte zwischendurch mal den Eindruck, du sprichst von RB Leipzig, dann kommt jemand, bringt Geld mit, Mitglieder können nicht abstimmen, nicht beeinflussen, weil da gibt es nur 21 offizielle Mitglieder, Das ist schon ein Konstrukt, was 50 plus 1 zwar berücksichtigt, aber dann doch eher so in diese Investorengeschichte geht. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema und das ist ja auch schon von vielen sehr ausführlich besprochen worden. Ich glaube, wir haben im Moment in England einen Verein, Newcastle United, die gekauft worden sind von irgendwelchen Scheiß und wo man jetzt darauf wartet, was machen die jetzt? Wie viel Geld packen die da rein und wer kommt da hin? Das war ja eigentlich, was so lange noch gar nicht her ist, wunderbar zu verfolgen, als der Verein verkauft wurde und die Fans sofort auf die Straße gingen, sich als Scheiß verkleidet und sagten, jetzt haben wir Geld und jetzt greifen wir an und jetzt, also dieses, ja, Verlieren des Vereins, des Herzens an diesem Verein war denen relativ egal, wie du gerade gesagt hast, jetzt kommt Money, jetzt kommt Geld, jetzt kommt Erfolg. Da hört man aber nichts davon, dass die jetzt schon die ersten großen Spieler geholt haben. Das ist doch so, dass der jetzt eingestiegen ist und zur neuen Saison muss da jetzt was passieren. Oder haben wir das falsch verfolgt?
Naja, zum Ersten muss man sagen, also das Herz des Vereins hat man aus Sicht der Fans schon lange verloren. Denn der vorige Eigentümer, Mike Ashley, war ein Londoner, der den Verein wirklich auf Sparflamme nur so weit unterstützt hat, dass er immer in der Liga bleibt. Und das war für die wirklich stolzen und historisch ja auch erfolgreichen Fans der Geordies ein furchtbarer Zustand. Also man muss sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht das Äquivalent zu Schalke. Da kommt jemand und schaut immer nur, dass Schalke so gerade mal überlebt in der Liga, aber steckt keinen Pfennig rein, jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, um zu schauen, dass diese Mannschaft auch mal konkurrenzfähig ist, mal in Europa mitspielt und so weiter. Also da ging es weniger darum zu sagen, oh Gott, wir verlieren unseren Verein, sondern eher um das Gefühl, erlöst zu werden von einem wirklich furchtbaren Eigentümer, der diesen Verein keinen Schritt weitergebracht hat. Das ist natürlich jetzt mit den Saudis ausgerechnet Leute sind, die ja nachweislich es mit Menschenrechten etc. nicht so eng sehen, hat natürlich auch für viel Proteste und für viel Bauchschmerzen gesorgt. Und man kann, glaube ich, gar nicht so einfach sagen, wo stehen jetzt die Fans genau. Für jeden verkleideten Scheich gibt es bestimmt auch ein oder zwei, die sagen, naja, ich hätte mir lieber jemand anders gewünscht, aber wahrscheinlich sind sie trotzdem noch besser als Mike Ashley für meinen Club und alles andere muss man mal weitersehen. Also das ist ein ambivalentes Verhältnis. Was das Geld angeht, ja, die großen Stars sind noch nicht gekommen, aber Newcastle United hat im Winter knapp 110 Millionen Euro investiert, mehr als jeder andere Verein. In Abwehrspieler, die dann von Burnley kamen, in einen Bruno Guimarães, der aus Portugal kam. Also nicht so unbedingt die absoluten Topstars, die kamen auch nicht in den Abstiegskampf. Aber die könnten möglicherweise nächstes Jahr kommen, denn Newcastle hat es geschafft, nicht abzusteigen und wird sicher im Sommer ganz kräftig investieren. Also ich glaube, diese Diskussion oder diesen Namen werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren noch sehr viel öfters erwähnen, denn da ist auf jeden Fall eine sehr aufstrebende Macht, die es ähnlich wie Manchester City versuchen wird, von einem Mittelklasse-Club bis ganz nach oben in die Spitze zu schaffen. Wird ein paar Jahre dauern, aber es wird wahrscheinlich gelingen, wenn man da die richtigen Leute hinsetzt an den richtigen Schalts, die prahlen.
Ja, die fantastischen vier in England, die man immer so hatte, mit Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, Chelsea FC, das wackelt so ein bisschen, ne? City, Liverpool, ja, Chelsea ganz frisch, Abramovich weg, man weiß noch nicht so richtig, wie es weitergeht. United verfolgen natürlich über den Ralf Rangnick, ist auch im Moment weit von den Spitzen weg. Ist da Bewegung drin, weil Arsenal, Tottenham sind dran, punktemäßig nicht, aber platzmäßig. Wenn du sagst, Newcastle kommt auch noch mit rein. Haben wir da jetzt mehr Spannung drin? Ich meine, haben wir generell. Der englische Meister ist City oder Liverpool. Das Ding wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag gehen. Da sind wir in Deutschland ja meilenweit von entfernt. Wir wissen ja schon zu Beginn der Rückrunde, wer Meister wird. Das ist in England ja ganz, ganz anders. Aber ist es so, dass du zu diesen zwei großen City-Liverpool jetzt dann drei, vier insgesamt hast, weil ständig jetzt zwei neue dazukommen?
Ja, es gibt Fluktuationen unter den ersten vier. Wir hatten vor zwei der Jahren Tottenham im Champions League Finale, die unter Pochettino wirklich überperformt haben, viermal in Folge in der Champions League waren. Wir hatten davor unter Arsene Wenger in Arsenal, das immer unter den vier war. Also es gibt da immer Bewegung. Und deswegen ist der Druck natürlich auf diese Spitzenvereine ist so groß, die müssen erstmal Vierter werden. Klar, also Manchester City und Liverpool sind jetzt so konstant, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber noch im Vorjahr ist Liverpool mit Ach und Krach Vierter geworden, weil sie auch eine schlechte Saison hatten. Und der Druck von den Vereinen hinter ihnen eben auch sehr, sehr groß war. Also man kann nicht, ich würde jetzt mal das Beispiel Dortmund nehmen, mit so einer durchwachsenen Saison trotzdem locker Zweiter werden. Das Das geht nicht hier. Du wirst dann auch mal, wenn du Pech hast, Fünfter oder Sechster oder findest dich sogar in der Conference League wieder, weil die Vereine unter dir alle gut sind, alle gute Spieler haben, wenn du Pech hast, noch einen besseren Trainer haben oder einen besseren Kader, gerade in dem Jahr. Also dieser Druck ist unheimlich und macht natürlich auch die Liga so aufregend, so faszinierend. Du kannst dich nicht hier zurücklegen. Es ist auch so ein bisschen das Klischee tatsächlich wahr, dass du auch mal gegen die Kleinsten große Probleme bekommen kannst, weil selbst die Kleinsten im Jahr so, ja, Pi mal Daumen, 150 Millionen bekommen und damit natürlich auch einfach den einen oder anderen richtigen guten Spieler haben. Und der kann dann in einem Moment dann auch mal einen Manchester City oder auch mal einen Liverpool gefährden. Und da sind wir natürlich, also wenn ich das jetzt vergleiche mit Greuther Fürth oder Bochum oder Bielefeld, wahnsinnig weit weg, was so die individuelle Qualität und dann letztlich natürlich auch die kollektive Qualität der Liga angeht.
Ja, du hast angedeutet, der Tabellenletzte in England kriegt mehr Fernsehgeld als Bayern München bei uns. Also das muss man ja auch vielleicht nochmal sagen. Also bevor der Ball rollt, sind die schon reicher als der beste deutsche Verein. Und ich glaube in Deutschland, und das hat sich auch dann vermarktet in Deutschland gezeigt, die Ungarn haben gesagt, Deutschland, Bundesliga wollen wir gar nicht mehr. Die haben sich für Spanien entschieden und die La Liga gekauft. Die Chinesen haben gesagt, ja, aber die 5 Millionen bisher zahlen wir nicht mehr. Wir zahlen nur noch 500.000 Euro für die Übertragungsrechte. Die DFL hat es gemacht, weil das Ausland sagt, Fürth, Bochum, Bielefeld, wo sind die tollen Vereine? Wo ist Schalke, Werder, Hamburg? Ja, die sind in der zweiten Liga. Da hast du natürlich recht. Die Vermarktungsargumente mit tollen Vereinen in der Bundesliga sind weg. England, selbst wenn du jetzt in der zweiten Tabellenhälfte mal Namen nennst, wie eben Newcastle United, Crystal Palace, Aston Villa, FC Southampton, das sind ja alles Namen, wo du sagst, selbst ein Fußballfan in Deutschland, der wüsste jetzt gar nicht mal, glaube ich zumindest, auf welchem Tabellenplatz sie stehen, aber allein bei dem Namen nennen würden die schon sagen, ey geil, was für tolle Vereine, haben wir mit Fürth nicht, mit Bielefeld nicht, mit Augsburg Mainz. Ich will den Verein nicht zu nahe treten, aber das ist nun mal so. Ist das, wo liegt das Besondere an England? Sind wir einfach geil auf diesen englischen Fußball? Haben die 10 Vereinsnamen schon alleine, die irgendwas aussprühen, irgendwas Besonderes darstellen, wo wir schon Gänsehaut kriegen, nur wenn du sagst, Aston Villa spielt gegen Southampton, wo du denkst, boah, Spitzenspiel. Nee, eigentlich ein Abstiegsknaller.
Ja, also das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich einige der genannten Fans schon in der Vergangenheit Erfolge hatten, an die man auch in Europa wahrgenommen hat. Aston Villa hat 1982 den Europapokal der Landesmeister gewonnen gegen FC Bayern im Finale. Nottingham Forest, eine Zweitligamannschaft, war zweimal hintereinander Europapokalsieger. Also das sind Vereine, die eben auch schon mal aufgetaucht sind und als Marken irgendwo existieren. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach die Strahlkraft der Clubs, die so geballt ist, dass da niemand mithalten kann. Also wenn man davon redet, von ich sag schon Firmen, aber es sind natürlich Firmen und Vereine, die relevant sind, die eine globale Aufmerksamkeit haben, dann reden wir natürlich von Real Madrid und von Barcelona in Spanien. Wir reden von Bayern und auch von Dortmund, die würde ich dazu nehmen. Wir reden aber dann in der Premier League von 6, 7, vielleicht sogar 8 Vereinen. Und das ist der große Unterschied. Die Marken, die unter diesem Markenumbrella, Markenschirm Premier League vereint sind, sind für sich alle nochmal größer als die Premier League an sich. Und deswegen werden immer Millionen von Leuten Man United schauen und werden schauen, was macht Liverpool, was macht Arsenal mit Abstrichen, was macht Chelsea, die aber auch in gewissen Bereichen wahnsinnig viele Fans haben, zum Beispiel in Afrika. Und da sind wir bei der Bundesliga so, dass sicher auf der einen Seite weltweit mehr Leute schauen, was macht Bayern und Dortmund, als noch vor 10, 20 Jahren, als die Bundesliga vielleicht wettbewerbsfähiger war, was den internen Wettbewerb angeht. Also in der, sagen wir mal, absoluten Zahl der Leute, die sich für Mannschaften aus der Bundesliga interessieren, sind wir wahrscheinlich trotzdem noch immer weiter oben, als zu Zeiten, als Stuttgart Meister wurde und Wolfsburg, aber das wirklich niemand interessiert hat weltweit. Aber was natürlich fehlt, ist der Unterbau von wirklich Teams, die man kennt, Teams, die man sehen will, Mannschaften, die interessant sind, die wirklich die Leute vom Hocker reißen. Leverkusen hat man immer so mal das Gefühl, die kommen da vielleicht hin. Die RB-Story, ja, hat auch im Ausland für Aufmerksamkeit gesorgt, aber natürlich nicht nachhaltig und nicht in dem Sinne, dass dort jetzt im Ausland ganz viele neue Fans generiert werden. Also dafür braucht es dann doch mehr, wie es Bayern geschafft hat, wie es Dortmund geschafft hat. Und uns fehlen wirklich diese großen Vereine, diese großen Stories auch. Also die Bundesliga selbst spricht ja von Storytelling. Und im Moment gibt es wenig Geschichten, die man dem Ausland wirklich interessant verkaufen kann. Und das ist natürlich hier ganz anders. Und noch ein letztes Wort. Man darf natürlich auch bei diesem Vergleich nicht vergessen, dass die Premier League aufgrund ihrer Sprache, aufgrund der Popkultur, aufgrund der kolonialen Vergangenheit Großbritanniens eine viel einfachere Liga ist, mit der man sich beschäftigen kann, als die Bundesliga, wo ich nicht weiß, wo sind diese Städte überhaupt, habe ich noch nie davon was gehört, die Sprache spreche ich nicht, ich muss das dann erst mal übersetzen. Also es ist eben auch viel leichter für die ganze Welt, der Premier League zu folgen, weil alles auf Englisch passiert und weil ich schon einen Bezug habe zu diesem Land. Jeder weiß, um was es da geht, und in Deutschland ist das einfach anders.
Du hast jetzt 30 Jahre lang England-Erfahrung als Mensch, mit deiner Familie sowieso, aber eben auch Erfahrung in der Premier League. Wenn du jetzt mal eine Wunschtabelle aufstellen dürftest der deutschen Vereine, die von der Wertigkeit mit den Spitzenteams England mithalten könnten, unabhängig jetzt von der sportlichen Leistung, also so, wie wäre deine Bundesliga Top 4, ja, lass mal 4 oder 5 Vereine nennen, wo du sagst, wenn ich die in meiner Wunschreihenfolge hätte, dann könnten die mit den besten 5 in England mithalten. Nur von der Bedeutung her, nicht von der spielerischen Leistung, sondern nur, wo ein Engländer sagt, wow, das ist ja, also wenn die jetzt in der Tabelle in der Bundesliga die ersten 5 Plätze einnehmen, boah, geil, das muss ich mir angucken. Gibt es sowas?
Na, momentan nicht. Es ist momentan auch schwer vorstellbar.
Deswegen sage ich so deine Wunschvorstellungen.
Eine Tabelle sich zu überlegen, die England interessieren würde. Aber wenn ich es mal umdrehe, würde ich sagen, natürlich ist ein Verein wie Hamburg mit all dem, was er hat, was er historisch hat, was auch die Stadt bedeutet, ja, als unheimlich wichtige Stadt in Europa, dieser Verein müsste wirklich ganz oben mitspielen. Nicht nur in der zweiten Liga, sondern ganz oben eigentlich auch in Europa. Und auch ein Verein wie Köln, auch ein Verein wie Frankfurt, die es jetzt Gott sei Dank wieder wirklich super machen. Das sind alles Clubs, die das Potenzial haben, die auch die Städte hinter sich haben, da mitzuspielen. Aber wir haben das Problem, oder viele Leute sehen es ja auch nicht als Problem, man muss es auch nicht als Problem sehen, dass die derzeitigen Strukturen in der Bundesliga es eben wahnsinnig schwer machen, selbst mit guter Arbeit nachhaltig nach oben zu kommen, weil du immer wieder so ein bisschen wie Sisyphus den Stein nach oben rollst und dann siehst, okay, Leute, Vereine mit mehr Geld nehmen uns dann die besten Spieler und Trainer weg und ich fange wieder von vorne an. Und du musst dann über Jahre hinweg, über Jahrzehnte eigentlich, immer wieder gute sportliche Entscheidungen treffen, um da ansatzweise mithalten zu können. Und trotzdem werden die am Ende wieder die besten Spieler weggekauft, weil anderswo das Geld eben ja üppiger fließt. Also wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, die Bundesliga mit einem großen Zaun umhüllen könnten und sagen können, niemand kann uns auch nur einen Spieler wegnehmen und wir machen das einfach für uns selber, dann glaube ich, hätten wir mit einer Bundesliga mit Hamburg, mit Bayern, mit Köln, mit Frankfurt, mit Dortmund und Schalke ganz oben wirklich eine unheimlich interessante und spannende Liga. Aber im globalen Wettbewerb ist Köln halt leider, ähnlich wie Frankfurt, so in Richtung Tabellenende, wenn nicht gar zweite Liga angesiedelt, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Und das ist ein Thema, das sich, glaube ich, nicht so leicht lösen lässt, wenn man nicht auf die Strukturen, die sie jetzt sind, verzichten möchte. Und momentan ist es ja so, muss man ja auch sagen, dass bei den Fans in Deutschland es dafür keine Mehrheit gibt. Und eher das Gefühl ist, naja, Premier League ist toll und so weiter, aber für uns ist was anderes wichtiger, nämlich, dass der Verein wirklich noch unser Verein ist. Und dafür verzichte ich dann auf Gelder, gerade wenn sie dann aus eher dubiosen Quellen kommen, das möchte ich nicht. Und ich finde, dass das auch absolut nachvollziehbar ist und man kann nicht sagen, dass ein System besser ist als das andere. Es sind eben einfach zwei komplett verschiedene Systeme mit auch anderen Ansprüchen, was es dann geht letztlich. Ich glaube, in der Bundesliga geht es vielen Fans letztlich nicht unbedingt um den gnadenlosen sportlichen Erfolg, sondern eben auch um Identität, auch um ein Gefühl, zusammen zu sein, selber im Verein das Sagen zu haben. Und dafür muss man dann sportlich mal Abstriche machen.
Ach, Raphael Honigstein, du hast gerade alle Wünsche, Träume und Hoffnungen der Fußballfans zerschossen zu sagen. Vergiss es. Ihr kommt an die Premier League nicht ran von der Wertigkeit, von allem, was dazugehört, an den Geldern sowieso nicht. Da steht 50+1 im Wege. Das kriegen wir sowieso nicht hin. Und die Vereine, die du nanntest, die oben stehen sollten, neben Bayern und Dortmund, mit Schalke, Hamburg, Köln, Frankfurt. Ja gut, werden wir auf kurze Sicht sicherlich nicht erleben. Also wir haben keine Chance mit der Bundesliga, die Premier League auch nur ansatzweise irgendwie anzupinkeln. Da haben wir keine Möglichkeit, werden nicht mithalten können. Aber mit deiner Erfahrung, Raphael, wer wird denn jetzt der englische Meister? Das ist ja eine enge Kiste, die wird, meine ich, am letzten Spieltag entschieden oder ist es doch früher?
Ja, ich fürchte, dass wieder Manchester City Meister wird. Ich sage, ich fürchte, weil ich persönlich Liverpool und Klopp auch gönnen würde, weil was die machen, auch gegen ein wirklich finanziell noch stärkeres City, ist schon wirklich bemerkenswert. Und das zeigt eben, dass ja natürlich Geld wichtig ist, aber man eben auch mit leicht geringeren Mitteln die größeren schlagen kann, wenn man vielleicht noch bessere Ideen hat. Also das wäre jetzt aus meiner Sicht ganz unjournalistisch gesprochen eigentlich der wünschenswerte Ausgang. Ob es so kommt, weiß ich nicht. City hat jetzt gegen Real Madrid nicht gut ausgesehen, aber es ist für mich schwierig zu prophezeien, dass die auch nur einen Punkt verlieren werden jetzt im Endspurt. Also ich glaube schon, dass City nochmal Meister werden wird. Wenn ich noch einen Satz sagen darf zur Bundesliga und der Thematik mit der Premier League. Ich habe mir schon vor gut ein Jahr mal wirklich Gedanken gemacht, um den Kopf zu brechen, was man aus der Sicht der Bundesliga eigentlich machen könnte, um wirklich wettbewerbsfähiger zu sein, ohne die Strukturen, wie sie jetzt sind, über Bord zu werfen. Und ich finde, man sollte das auch nicht tun. Man sollte jetzt auch nicht sagen, okay, dann lassen wir uns jetzt von Scheichs einkaufen. Das würde auch in Deutschland nicht funktionieren. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer auch erschrecken, wäre wahrscheinlich, die Bundesliga zu verkleinern. Und zu sagen, anstatt 18 Clubs, von denen 8 oder 9 ja, keine Chance haben, wirklich Meister zu werden und auch wahrscheinlich keine Chance haben, in die Champions League zu kommen, bräuchte man vielleicht eine kleinere Liga mit 14 Clubs nur, wo dann wirklich die größten Clubs darunter wären. Und das würde, wenn man es Pi mal Daumen hochrechnet, wahrscheinlich immer noch genügend Interesse wecken, weil eben die Clubs, das dann die Clubs wären, die meisten Fans haben, um den Ausfall der Spiele und auch der vermeintlichen Fernsehgelder, weil es ja weniger Spiele und weniger Mannschaften gibt, damit zu kompensieren. Also nochmal kurz erklärt, Bayern, Dortmund, Schalke, Hamburg, Bremen, die würden so viele Fernsehabos verkaufen, dass man dann auf Mainz, Augsburg, Wolfsburg, vielleicht auch Leverkusen verzichten könnte. Illusorisch ja, Fantasieidee ja, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Natürlich wird sich dafür keine Mehrheit finden. Kein Verein wird sagen, okay, ich schaffe mich selbst ab, ich stimme für eine Reduzierung der Liga. Aber es wäre möglicherweise ein Weg.
Und dann ohne Absteiger, weil du dann das Risiko hast, es kämen doch vermeintliche No-Names hoch.
Nein, also Absteiger würde ich, Abstieg und Aufstieg würde ich trotzdem weiterhin drin haben wollen, weil das wäre sonst, glaube ich, für den Rest der Bundesliga und Zweitbundesliga-Vereine ja hoch deprimierend, sondern weiß, ich darf da nie mitspielen. Aber du hast natürlich eine größere Plansicherheit und mehr Gelder. Also jetzt, wenn wir überlegen, wir haben diese Milliarde, und wir teilen durch 18 oder wir teilen durch 14, das könnte dann schon einen Unterschied machen und dann eben auch kleineren Clubs in dieser 14er Liga so weit nach oben peppeln, dass sie dann auch in der Lage sind, bei den größeren mal mithalten zu können. Also man würde das Geld auf weniger Vereine einfach aufteilen und damit jeden Verein so ein bisschen aufwerten. Ob das reicht, um die Spanne zum FC Bayern zu überbrücken, da mal dahingestellt, aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, mal eine Idee, die aber nicht umgesetzt werden wird, aus den genannten Gründen.
Jetzt mache ich mir große Sorgen um meinen Verein, den hast du jetzt namentlich gar nicht genannt. Wäre der dabei?
Was ist denn Ihr Verein?
Borussia Mönchengladbach?
Ja, Borussia Mönchengladbach wäre schon dabei. Also ich plädiere nicht dafür, dass man von vornherein festsetzt, wer diese 14 Vereine sind. Ich denke, das würde sich auf natürliche Weise einpegeln, weil die Größten überleben würden und die Größten eben auch gestärkt werden würden durch dieses System einer 14er Liga, wo dann einfach mehr Wert darauf gelegt wird, wer sind die Vereine, die am meisten ziehen. Und die würden dann eben auch gestärkt werden gegenüber Clubs, die eher so unter ferner Liefen auftauchen. Aber man muss vorsichtig sein. Also das System lässt ja auch immer wieder Ausreißer nach oben zu. Wir sehen jetzt Freiburg mit einer tollen Saison, wir sehen Union mit einer tollen Saison. Also man muss das schon so gestalten, dass es auch immer möglich ist. Aber ich sehe es eben auch als Teil der Schwäche, auf gewisse Art und Weise, dass ein Verein wie Freiburg Union in der Lage ist, deutlich besser finanzierte Vereine zu schlagen. Das zeigt eben auch, wie schlecht teilweise gearbeitet wird. Anderswo.
Raphael Honigstein, ich sage vielen, vielen Dank für deine Einschätzung im Vergleich England, Deutschland, Ursprungsidee war, warum ist die Premier League so dominant? Ich glaube, es ist klar geworden, es liegt am Geld, was man dort investieren kann. Das ist in Deutschland gar nicht möglich aufgrund dieser 50-plus-1-Regelung. Es liegt daran, dass man dort entsprechend Top-Spieler holen kann. Das könnte man in Deutschland nicht, weil man sie nicht bezahlen kann. Und es liegt auch sicherlich daran, dass die Bundesliga einfach teilweise über weite Strecken namenlos zusammengesetzt ist. Und auch wir in dieser Woche ja schon am Samstagnachmittag sehen werden bei den Spielen um 15.30 Uhr, dass du immer wieder mal 4-5 Paarungen hast, wo du sagst, das interessiert jetzt gar keinen, wer da gegeneinander spielt, weil die Europapokalteilnehmer Sonntag spielen. Und dann hast du 4-5 Begegnungen, wo das Ausland sagt, ja, da sagt mir jetzt gar kein Verein irgendwas von. TSG Hoppenheim versus FC Augsburg und Mainz 05 versus, da ist dann nichts, wo das Ausland sagt, da muss ich mich nicht einschalten. Aber England, da ist an jedem Wochenende irgendwas los. Also wir haben viele Begründungen von dir gehört, warum Deutschland mit England nicht mithalten kann und auch leider nicht wird. Ich glaube, die Situation wird sich nicht ändern, ne? Oder?
Ich glaube auch nicht, aber man muss, glaube ich, allein aufgrund der eigenen Interessen, also wenn wir mal die Premier League weglassen, einfach nur zu schauen, wie können wir denn die Bundesliga für uns selbst interessanter machen. Und du sagst ja, mich interessiert das nicht am Samstag. Das ist ja ein Problem auch für die Bundesliga selbst und für Leute, die mit der Bundesliga arbeiten. Wenn sie sehen, ich habe keine Einschaltquote, weil die Vereine, die interessieren mich nicht, da muss ich gar nicht erstmal an die Premier League denken. Da muss ich erstmal schauen, was kann ich eigentlich machen in der Bundesliga selbst, um eine interessantere Liga zu gestalten. Also auch wenn man diesen großen Vergleich nicht macht und sich gar nicht damit beschäftigt, international, wie komme ich nach vorne, national alleine, glaube ich, ist es höchste Zeit, sich mal Gedanken zu machen, wie man das besser machen könnte.
Ja, da sind wir beim Spiel VfL Wolfsburg bei Leverkusen, wo Sky immer sagt, da können wir jetzt die Einschaltquote nicht messen, weil die ist so schlecht. Da guckt keiner zu. Raphael Honigstein, vielen, vielen Dank, dass wir dich in London stören durften. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vor allem bleib gesund. Corona-mäßig seid ihr da jetzt ganz gut aufgestellt?
Ja, Corona wurde abgeschafft von der britischen Regierung. Deswegen so geht's auch. Das Problem haben wir gar nicht mehr. Das gibt's gar nicht. Nee, also Gott sei Dank, zumindest gefühlt, ist es vorbei. Ich bin aber gespannt, das ist das falsche Wort. Man muss mal sehen, wie es dann im Winter wird, wenn vielleicht die nächste Welle auf uns zukommt und das chronisch überlastete Gesundheitswesen dann wieder echt zum Stöhnt. Also ich glaube, wir sind da noch nicht ganz durch.
Ich wünsche alles Gute. Genießt den Sommer, bis es wieder losgeht. Dankeschön, Raphael Honigstein.
Gerne, danke.
Vielen Dank, Raphael Honigstein, für das Gespräch. Ja, ich bin da ziemlich entmutigt rausgegangen, denn das können wir uns, glaube ich, abschminken. Die Bundesliga wird nie die Premier League einholen, schon gar nicht überholen. Aber sehr schön, dass wir darüber sprechen konnten und vor allen Dingen neue Eindrücke gewonnen haben aus dem englischen Fußball. Vielen Dank dafür, Raphael Honigstein. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Falls ihr zum allerersten Mal reingeschaltet habt, immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, am besten abonnieren und dann werdet ihr da nichts verpassen, was ich immer wieder aktuell jede Woche produziere. Ihr könnt über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de, da gibt es nämlich ein Kontaktformular, gerne den Kontakt zu mir mal herstellen, gerne über diesen Weg auch Themen vorschlagen. Habe da auch schon immer wieder mal gemacht. Ich habe es dann auch umsetzen können, dass wir mal ein bisschen den Kontakt halten. Gerne auch meckern, wenn was nicht so läuft, wie ihr es dann gerne hättet. Ja, dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und wünsche euch ein sportlich erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.